Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, unser Superintendent Stefan Kettner hat vergangenen Sonntag über Glaubensvorbilder gesprochen. Ich vermute, ihr erinnert euch. Wir alle sind Glaubensvorbilder, hat er gesagt. Das ist mal gut, dass man sich das bewusst macht, dass man, ob man will oder nicht, immer Vorbild ist. Und das gilt natürlich auch für unseren Glauben. Damit hat er mit dieser Predigt hat er eine Steilvorlage geliefert für die heutige Predigt, denn es ist ja die vierte Predigt in der Predigtreihe zu den vier Solas der Reformation und heute allein der Glaube sola fide. Die Menschen zu Martin Luthers Zeiten stellten Gottes Existenz in der Regel nicht in Frage. Der Atheismus als Religion war weitgehend unbekannt. Die Kirche dagegen hat große Macht gehabt und großen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Und ich möchte nicht alles schlecht reden, was die Kirche im Mittelalter getan hat. Da gab es auch vieles Gute, viele gelebte Nächstenliebe und große Beispiele an gelebtem Glauben. Aber trotzdem wurde diese Macht auch auf vielfältige Weise missbraucht. Nur wer die Sakramente der Kirche entgegennehme, könne vor der Hölle gerettet werden. Das war die feste Überzeugung. Die Kirche predigte weitgehend ein Gottesbild, das Gott vor allem als zornigen Weltenherrscher zeigte, der die Menschen bestraft und vor dem man Angst haben muss. Wobei die Bibel spricht natürlich von Gottesfurcht, ist was anderes wie panische Angst zu haben vor jemandem. Deshalb wundert es nicht, dass Luther von der Frage umgetrieben wurde, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie wir im Lied gehört haben, hat er intensiv die Bibel studiert. Und dieses Studium brachte ihn zu der Erkenntnis, der Mensch muss sich Gottes Liebe nicht teuer kaufen, mit Ablassbriefen oder so, nicht mühsam verdienen, sondern sie ist geschenkt in Christus und darf einfach geglaubt werden. Eine zentrale Stelle war für Luther das dritte Kapitel des Römerbriefs. Aus diesem Kapitel möchte ich euch einen Vers vorlesen, der zentrale Vers, wenn es um den Glauben geht. Dort schreibt Paulus, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Der Mensch wird gerecht allein durch den Glauben, so übersetzte Luther diese Stelle. Sola fide, allein durch den Glauben. Und wir fragen einfach nur Glauben? Wie ist das zu verstehen? Das Wort Fides, das lateinische Wort, kann neben Glauben eben auch Vertrauen bedeuten. Genauso wie das griechische Wort Pistis auch diese Doppelbedeutung hat. Vertrauen und Glauben. Man könnte also sagen, Gott wirbt in Jesus Christus um unser Vertrauen. Um seine Liebe zu erfahren, müssen wir nichts beweisen, nichts vorweisen, nichts leisten. Sie wird uns geschenkt. Und wir dürfen das einfach im Vertrauen annehmen. So könnte man das auch formulieren. Das klingt zunächst mal sehr leicht, aber ich glaube, viele Menschen können das trotzdem nicht. Viele Menschen heute werden sagen, wie geht es denn? Wie kann ich denn so einer Botschaft vertrauen? Oder anders gefragt, kann man denn kindliches Vertrauen lernen? Gibt es da irgendwie einen Übungskurs dazu, ein paar gymnastische Übungen für unsere Seele, dass wir glauben können? Ich musste bei dieser Frage, es wird euch vielleicht wundern, an Pablo Picasso denken. Den kennt ihr, oder? Den Maler, den spanischen, Jean Coryphée, bekannter Mensch, hat viele tolle Bilder gemalt, wobei die Meinungen ein bisschen gespalten sind, wie toll, dass die Bilder von Picasso tatsächlich sind. Ich habe mal eine Ausstellung besucht, damals in Stuttgart, in der Landesgalerie, tolle Bilder hingen da, Picasso, Original. Und da gab es eine Führung und da wurde ein bisschen was dazu erklärt, was denn so die Bilder bedeuten. Und das fand ich super spannend. Also Picasso, der hat schon früh mit dem Malen angefangen. Sein Vater war Kunstlehrer. Mit 9 hat er sein erstes größeres Ölgemälde vollendet. Pablo Picasso war schon als junger Mensch ein fast perfekter Maler. Also Perspektive, Farbverläufe, realistische Personendarstellungen waren für ihn kein Problem. Zugleich war er aber fasziniert von den einfachen Bildern, die Kinder malten. Die haben mit ein paar einfachen Strichen das zum Ausdruck gebracht, was sie in der Welt sahen. Da stimmte die Perspektive meistens nicht und da waren die Gesichter nicht so, wie sie sein sollten. Das Ohr saß ganz woanders, die Augen irgendwie versetzt. Die Kinder hat es nicht gestört. Aber Picasso war fasziniert von diesen Kindergemälden, weil selber konnte er so schlecht gar nicht malen. Und deshalb hat er viel Mühe drauf verwandt, diese Kinderbilder zu imitieren und so zu malen wie Kinder. Und wenn man so manche Bilder von ihm anguckt, sieht man, ja, das ist ein Kinderbild. Die Perspektive ist völlig verschoben, das Auge sitzt da, das Ohr da unten und so weiter. Könnte es sein, dass das vielleicht auch, dass so ein ähnliches Problem auch Menschen haben heute, die sagen, ich kann nicht glauben? Vielleicht geht es uns klugen und aufgeklärten Menschen heute manchmal ähnlich, dass uns nämlich der kindliche Glaube, zu dem Jesus einlädt, gar nicht so leicht fällt und wir den gar nicht können. Wir können gar nicht kindlich vertrauen, weil unser Denken ständig in die Quere kommt. Der eigene Verstand steht uns im Weg. Könnte es sein, also ist jetzt eine reine Vermutung von mir, aber da könnte doch was dran sein. So wie Picasso nicht malen konnte wie ein Kind, so können viele Menschen nicht vertrauen wie ein Kind. Wie hat Luther den Glauben erklärt? In seiner berühmten Vorrede zum Römerbrief, also das in seiner Bibelübersetzung, hat er jedem biblischen Buch eine kurze Einleitung vorangesetzt, wo er den Inhalt kurz zusammenfasst. Und beim Römerbrief ist dieses Vorwort etwas länger. Und er erklärt dort den Glauben folgendermaßen. Glaube ist ein göttlich Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und tötet den alten Adam, machet aus uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und allen Kräften und bringet den Heiligen Geist mit sich. Und dann etwas später schreibt er, Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er 1000-mal drüber stürbe. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches der Heilige Geist tut im Glauben. Also ein bisschen viel, aber trotzdem sehr eindrückliche Worte. Das Entscheidende, der Glaube ist ein Werk Gottes in uns. Also etwas, das Gott in uns bewirkt. Etwas, das Gott uns schenkt. Und das ist jetzt kein völlig selbstverständlicher Gedanke, weil wir denken normalerweise, wir sind die Herren, wir sind die Chefs über unser Glauben. Wir können glauben, wie wir wollen. Das stimmt nicht, ihr Lieben. Der Glaube ist ein Werk Gottes in uns. Etwas, das Gott in unserem Herzen bewirkt. Und deshalb sagt Luther am Ende seiner Erklärung zum Glauben, bitte Gott, dass er Glauben in dir wirke. Sonst bleibest du wohl ewiglich ohne Glauben. Du dichtest und tuest, was du willst oder kannst. Das heißt, wenn das stimmt, dass Glaube ein Werk Gottes in uns ist, also der Glaube ein Geschenk ist, dann nützt es nichts, dass wir versuchen, den Glauben aus uns selbst heraus zu produzieren, sondern dann ist es viel klüger und folgerichtiger, Gott um den Glauben zu bitten. Also wenn einer sagt, ich will glauben, kann es aber nicht, weil mein Verstand mir im Weg ist, so wie Picasso, dann sollte man Gott drum bitten. sollte man Gott bitten, hilf mir zu glauben. Entspricht das unserer Erfahrung, eurer Erfahrung? Habt ihr das so erlebt? Also gibt ja, man kann unterschiedlich über den Glauben denken, mal als Entscheidung, man muss sich entscheiden für den Glauben. Und da ist was dran, finde ich. Aber auf der anderen Seite haben wir hier Glaube als Geschenk. Stimmt es? Ist der Glaube ein Geschenk, das Gott uns macht? Gibt Gott den Glauben in unser Herz? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, schon länger her, aber wir wissen recht gut Bescheid, wie es damals geschah, weil dieser Typ, von dem ich erzählen möchte, der hat Tagebuch geführt. Er hieß John Wesley, unser methodistischer Kirchenvater. Kurz die Vorgeschichte: 1735 war ein wichtiges Datum im Leben von John Wesley. Da ist er mit dem Schiff nach Amerika gefahren, um dort die Indianer zu missionieren. Also die Kaula erinnern sich bestimmt an diese Geschichte. Und auf seiner Amerikareise hat er ein paar Leute kennengelernt, die auf seinen Glauben oder für seinen Glauben ganz wichtig geworden sind, nämlich Herrnhuter oder mährische Brüder, wie Wesley die nannte. Die hatten einen lebendigen und irgendwie ganz befreiten Glauben, den Wesley so nicht hatte. Insgesamt muss man sagen, dass seine Amerikareise ein völliger Fehlschlag war. Also Indianer hat er nicht missioniert. Von den Siedlern wurde er überwiegend abgelehnt, weil er viel zu streng war und so. Das wollten die nicht. Aber er wurde trotzdem gesegnet, weil er diesen Glauben kennengelernt hat, den die Herrnhuter dort gelebt haben. Also auf dem Schiff hat er die getroffen. Die Heilsgewissheit, die sie hatten, hat ihn fasziniert. Und als er 3 Jahre später nach England zurückkam, hat er sich sofort auf die Suche nach diesem Glauben gemacht. Und zufälligerweise hat er dort in London 3 Deutsche getroffen. Einer davon hieß Peter Böhler, ein junger Mann, 25 Jahre alt, aus Frankfurt am Main, ein Herrnhuter, Bruder. Und Wesley hat dem Quartier gegeben, weil der hat Unterkunft gesucht. Wesley hat ihn einquartiert und hat sich lange mit ihm unterhalten. Und so wurde dieser Peter Böhler, der 10 Jahre jünger war als Wesley, zu seinem geistlichen Berater und Mentor. Und diesem Peter Böhler hat John Wesley bekannt, dass er den Glauben noch gar nicht habe. Ich glaube nicht, hat er gesagt. Deshalb überlege ich mir, meinen Beruf als Pfarrer an den Nagel zu hängen. Ich kann doch nicht anderen den Glauben predigen, den ich selber nicht habe. Und dann hat Peter Böhler, dieser deutsche Herrnhuter, zu John Wesley gesagt, predige weiter, predige den Glauben, bis du ihn hast. Ein etwas merkwürdiger Vorschlag. Wesley fand ihn auch merkwürdig. Aber er hat diesem Peter Böhler vertraut. Und deshalb hat er beschlossen, das auszuprobieren, den Glauben zu predigen, ohne ihn zu haben. Er ging dann direkt am folgenden Tag ins Gefängnis, um dort einem der zum Tode verurteilten Verbrecher das Evangelium zu predigen. Also zu Wesleys Erstaunen nahm dieser Mann die Botschaft von der Gnade und Vergebung Gottes mit Freuden auf und kam sofort zum Glauben. Und als neuer Mensch mit fröhlichem und zuversichtlichem Herzen trat er den Weg zum Galgen an. Sollte man denken, das könnte Wesley überzeugt haben, hat es aber nicht. Er hat hinterher noch in sein Tagebuch geschrieben, ich glaube immer noch nicht, was uns wundert. Er glaubte immer noch nicht. Die Wende brachte der 24. Mai 1738. Ich lese aus seinem Tagebuch. Am Abend ging ich sehr ungern in eine Gemeinschaft in der Aldersgate Street, wo Luthers Vorrede zu dem Brief an die Römer gelesen wurde. Ungefähr 9:15 Uhr, als man an der Stelle war, wo er die Veränderung beschreibt, welche Gott durch den Glauben an Christus im Herzen wirkt, da wurde es mir seltsam warm ums Herz. Ich wurde inne, dass ich für das Heil meiner Seele wirklich auf Christus vertraute, auf Christus allein. Dazu wurde mir die Gewissheit geschenkt, dass er meine Sünden, ja gerade die meinigen, weggenommen und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes erlöst habe. Also in der Versammlung wurde diese Vorrede gelesen von Luther. Und genau die Stelle, die wir vorhin gehört haben, als das Wesley hörte, wurde es ihm warm ums Herz. Was passierte dann? Er schreibt weiter: Ich begann von ganzem Herzen für diejenigen zu beten, die mich in besonders hässlicher Weise beleidigt und verfolgt hatten. Dann bezeugte ich öffentlich vor der ganzen Versammlung, was ich jetzt zum ersten Mal in meiner Seele erlebte. Also Wesley hat plötzlich geglaubt. Das war so seine Erfahrung. Er hat, als er seinen Bruder Charles ein paar Stunden später, also am gleichen Abend noch getroffen hat, kam er ihm entgegen und hat gerufen: Ich glaube. Und dann hat Charles ihm erzählt, dass er zu gleicher Zeit an anderem Ort was ganz Ähnliches erlebt hatte. Also diese Erfahrung war für Wesley ein zum Glauben kommen, obwohl er ja schon sein ganzes Leben geglaubt hatte. Vielleicht wendet ihr ein, ja, damals, die dachten halt noch ganz anders als wir. Aber Leute, es geht um Paulus, es geht ums Evangelium. Das war damals schon eine alte Botschaft. Ich glaube nicht, dass sich am Evangelium seit Luthers oder Wesleys Tagen so ganz grundsätzlich etwas geändert hat. Ist der Glaube immer noch ein Geschenk Gottes, etwas, das Gott in unserem Herzen wirkt? Ich möchte euch aus meinem eigenen Leben erzählen, wie ich das erlebt habe. Ich war etwa 21 Jahre alt, also schon ein paar Wochen her. Und damals steckte ich in einer tiefen Glaubenskrise. Also natürlich hatte ich vorher schon an Gott geglaubt, hatte in der Bibel gelesen, war in der Jungschar und war konfirmiert, habe den Gottesdienst besucht und habe mein ganzes Leben eigentlich mehr oder weniger in christlichen Kreisen verbracht. Aber irgendwo auf dem Weg war mir der Glaube abhanden gekommen oder zumindest sehr unsicher geworden. Und ich stellte mir ernsthaft die Frage: Gibt es diesen Gott denn wirklich? Wenn es ihn nämlich nicht gibt, dann ist das Allermeiste, was wir so machen in der Kirche, in der Jugendschar, im Jugendkreis, eigentlich Zeitverschwendung. Mit Gott reden, in der Bibel lesen, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn es den Gott gar nicht gibt, mit dem man da redet oder in dem sein Wort, in seinem angeblichen Wort man liest. Wenn es ihn aber gibt, dann ist er es doch wert, dass man ihm das ganze Leben gibt, dass man das ganze Leben für ihn einsetzt. Diese Frage hat mich damals gequält. Wie bekommt man darauf eine wirklich sichere Antwort? Ja, wir wissen ja, Gott kann man nicht beweisen, das ist schwierig. Wie kann man denn da gewiss werden? Wie geht denn das, dass man sagt: Ich glaube so fest, dass ich mein Leben dafür einsetze? Es ist ja was anderes, wenn ich sage: Ja, das ist schon möglich, vielleicht ist da ein bisschen was dran. Oder ob ich sage: Da setze ich alles drauf, auf diesen Gott. Also die Frage hat mich umgetrieben. Und mir kam der Bibelvers in den Sinn: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Also das Versprechen Gottes, so habe ich diesen Vers verstanden: Wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Also habe ich beschlossen, ich mache mich auf die Suche nach Gott. Wenn es ihn gibt, dann findet man ihn. So steht es doch in der Bibel. Also mit diesem Gedanken im Herzen habe ich mich auf eine Osterfreizeit des CVJM angemeldet. Und dort auf der Freizeit habe ich Gottes Reden und Gegenwart einfach erlebt. Ich erinnere mich an einen Nachmittag, in der alle in die Stille geschickt wurden. Das heißt, jeder soll den Nachmittag allein verbringen, nur mit Gott reden, nicht mit anderen. Komische Sache, hatten wir noch nie gemacht, aber ich habe mich darauf eingelassen, bin spazieren gegangen und habe mich mit Gott unterhalten. Also eigentlich habe ich Gott gebeten oder zu ihm gesagt oder zum Himmel gerufen: Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich will wissen, ob du da bist. Und ich habe keine Antwort bekommen, also keine Stimme vom Himmel oder nichts dergleichen ist passiert. Aber später in der Bibelarbeit traf mich dann ein Wort aus Epheser 5 ins Herz. Dort las ich: Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Und als dann eingeladen wurde, dass man für sich beten lassen könne, dann habe ich das Angebot angenommen und habe dem Gebetsteam gesagt, ich habe viel über Jesus im Kopf, aber ich möchte, dass er in meinem Herzen lebt. Ich bekannte meine Schuld und nahm Jesus als meinen Herrn an. Das war alles ganz, ja, eigentlich ganz ein bisschen schlicht, so ein bisschen arg einfach. Aber in meinem Erleben hat sich genau das bestätigt, dass ich nämlich in der Folge eine große Freude bekam, große Gewissheit, große Lust auf Gottes Wort, große Lust an Gemeinschaft mit anderen Christen. Plötzlich las ich die Bibel und musste weinen, wenn ich sie gelesen habe. Plötzlich ging ich nicht mehr so, okay, jetzt muss man wieder in die Kirche gehen, sondern ich hatte richtig Bock drauf, um das mal so zu sagen. Also es hat sich was in mir verändert durch dieses einfache Erleben. Ich glaube, Gott hat mir den Glauben neu geschenkt, den ich verloren hatte. Und seitdem bin ich ziemlich fest davon überzeugt, ja, Glaube ist ein Geschenk Gottes, das wir nur dankbar annehmen können und um das wir auch bitten dürfen, wenn wir merken, wir haben es nicht. Mir fiel jetzt in der Vorbereitung auch die Jahreslosung ein vom vergangenen Jahr. Ihr erinnert euch, so sah die Karte aus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist auch ein Gebet um Glaube. Das hatten wir da schon mal, gell? Und ich denke, genau das ist die Einladung, die Botschaft von heute Morgen, dass wer merkt, sein Glaube wackelt, der ist irgendwie so, schwebt im luftleeren Raum, ist mehr ein Zweifeln wie ein Glauben, der kann Gott um neuen, frischen, gewissen Glauben bitten. Oder jemand, der denkt, ich glaube noch überhaupt nicht, der kann Gott bitten, bitte Gott, gib mir den Glauben, den ich brauche. Lass mich dir ganz vertrauen. Also egal, ob ihr das zum ersten Mal betet oder ob ihr es schon oft gebetet habt, lade ich euch ein, so ein Bittgebet um Glauben nochmal zu sprechen. In 1. Korinther 13, da schreibt Paulus, es bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Den Glauben zählt er auch auf. Deshalb hat Glaube eine Ewigkeitsbedeutung. Deshalb ist es ein wichtiges Gebet. Bittet Gott um Glauben, bis ihr ihn habt. Bitte Gott um Glauben, bis du ihn hast. Und auf alle Fälle sucht das Gespräch mit anderen. Tauscht euch aus, fragt nach, bekennt einander, wo ihr Glaubenszweifel habt, wo ihr am Schwanken seid. Das ist wichtig, dass wir als Gemeinde uns wirklich auch helfen und tragen können. Weil es stimmt einfach nicht, dass wir als Christen durchs Leben gehen und nie kommen Zweifel. Manchmal sind sie da. Und dann gibt es nur eines, dass wir zurückgehen zu Gott und sagen, bitte Gott, stärk mir den Glauben, hilf mir zu glauben, schenk mir den Glauben neu. Und vielleicht ist heute Morgen genau die richtige Gelegenheit dazu, das zu tun. Glauben, Vertrauen in Gottes unendliche Liebe. Amen.